Ja, hallo bei Im Kopf des Verbrechers. Heute sprechen wir über einen gewissenlosen Psychopathen, der in der Maske eines liebevollen, harmlosen Chatpartners daherkommt. Wer ist dieser Mann? Er flirtet im Netz und wird zwei seiner Flirtpartnerinnen und Chatpartnerinnen zum tödlichen Verhängnis. Wir sprechen über den Rosenboy, der sich gerne auch mal Rambo 20 nennt oder Schmusebär.
Ja, also Internet-Dating ist ja natürlich heutzutage das Ding. Und abgesehen jetzt von den Betrügern, so Love Scammer und so mit diesen falschen Profilen, gibt es aber auch natürlich, da wollen wir auch mal warnen, ne, die Frauen davor. Weil was Christoph, dieser Rosenboy, da macht mit seinen Chatpartnerinnen, man muss schon aufpassen, wie er sich da so im Netz versteckt.
Aber Sida, bevor ich das vergesse, sollten wir nur vor Männern warnen oder muss man auch vor Frauen warnen? Also ich glaube, da wird sich gegenseitig so gut betrogen, wie es eben nur geht. Aber
ja, bei mir ist kein Fall bekannt, wo eine Frau, natürlich gibt es ja auch weibliche Love Scammer, die das mit den Männern machen, aber da geht es ja mehr um Geld. Mir ist jetzt kein Fall bekannt, wo eine Frau ihre Internetbekanntschaften ermordet hat.
Ich habe das Gefühl, dass Frauen ohnehin anders morden und außerdem sind Frauen cleverer. Ich glaube, das passiert auch öfter, nur es kommt halt nicht ans Tageslicht, weil die halt das besser verstehen als wir Männer. Die machen das anders. Aber sei es wie sei, jedenfalls im Sommer 2008, wir schauen nach Hamburg, da sitzt der 27-jährige Hilfsarbeiter Christoph und chattet mit Hingabe und mit unbekannten Frauen im Internet. Das macht er jeden Tag und er schreibt über Liebe und Leidenschaft. Er zitiert Gedichte und er macht Komplimente. Wahrscheinlich hat er das vorweg gegoogelt aus Erich Fromm, die Kunst des Liebens oder sonst was. Er hat so einen kleinen Zitatenschatz für die Anmache.
Und es läuft immer, ne?
Es läuft irgendwie. Ja immer.
Gedichte zitieren läuft.
Wo gibt es heute noch Männer?
Also Komplimente ist auch toll.
Ich warne vor Männern, die Gedichte zitieren und Komplimente machen. Das kann es an dieser Stelle schon mal. Quatsch.
Also, ja, er ist hochmanipulativ natürlich dadurch, ne? Und die Frauen denken, oh, jetzt habe ich mal einen sensiblen, netten Mann hier, ehrlichen, ne? Zum Beispiel Ronja. Ronja ist Hausfrau, 39, aus Mahl, seit einem Jahr Witwe, natürlich einsam und hat sich auf der Datingseite angemeldet, um eine neue Liebe zu suchen. Sie wird allerdings den Tod finden. Das ist ja schon die Einsamkeit der Menschen, die Suche nach Liebe auszunutzen. Das ist ja, sie ist ja so ein bisschen leichtes Opfer auch, ne?
Na gut, sie ist jetzt einfach, sag ich mal, in einer Lebenssituation, wo sie halt einen Partner sucht und es ist halt eben, ich meine, sie ist 39, normalerweise könnte man sich vorstellen, dass sie noch im Alltag, im Beruf, da wo man halt eben einen neuen Mann kennenlernt, unterwegs sein könnte. Aber
nee, sie ist gut, Hausfrau.
Die Datingseiten sind halt da und sie ist zu Hause und gut, das ist ja auch, man kann es ja mal probieren, das ist ja niederschwellig sozusagen, das ist ja, ne, man muss sich nicht vor die Tür bewegen, man kann mal so ins Netz gehen, mal gucken, wer so alles noch unterwegs ist, unter der Vorstellung, irgendwo, ne, gibt es ein Deckelchen, was noch aufs Töpfchen passt oder sowas, man muss halt nur gucken und der Algorithmus der Suchmaschine wird mich dann schon mit dem Richtigen zusammentun.
Na, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass er einfach wahllos so ziemlich alle Frauen angeschrieben hat, bis sich dann jemand meldet, ne?
Ich glaube, das tun alle. Also du wirfst erstmal deinen Hut in den großen Topf und hoffst, dass da irgendwo sozusagen jemand sich erstmal so. Also das denke ich schon. Aber er sucht halt eben, er geht schon gezielt vor. Er hat es auf leichte Beute aus, abgesehen. Er sucht sich gezielt alleinstehende, einsame Frauen aus. Er weiß, diese sind sozusagen auch ja, leichter zu überzeugen, leichter zu manipulieren. Er versteht es halt eben, dass sie vertrauensselig werden, weil er hat natürlich eine perfide Kombination aus Komplimenten, aus Gedichten, nennt sich einerseits Rambo 20 oder sowas und dann sagt er im nächsten Moment, er sei ein Schmusebär. Also
da hätte man eigentlich, finde ich, schon Verdacht schöpfen müssen, weil ich meine, wer nennt sich denn Rambo 20?
Ja, das ist ja, also Schmusebär ist schon schlimm genug, aber Rambo 20, da gehört schon einiges dazu, aber genau das ist ja, wer will er sein? Und er gibt sich sozusagen die Identität eines gestählten, sportlich aktiven, potenten Mannes und auf der anderen Seite halt der streicheln will, der nichts Böses will, der nicht sofort Sex will oder sowas. Also eine Mischung aus Sylvester Stallone und Richard Gere, sowas ungefähr, versucht er darzustellen. Was alleine schon verdächtig ist im Nachhinein. Aber in dem Moment denkst du dir, holla, da ist einer, der macht sich auf.
Der hat alles, was ich
der
will.
Der hat all das,
eine
mein
sensible
Gott.
Seite, aber auch eine starke.
Ja, der macht's mir schön und trotzdem ist er irgendwie halt eben auch ein Schmusebär. Und wer will das nicht? Man will ja so einen haben, offenbar. Also man muss jetzt, ja, ich will das jetzt nicht hämisch kommentieren, weil ich denke, die Menschen suchen jemand, der natürlich möglichst all das hat, was man sich wünscht. Und die Kombination aus sportlich, viril und sensibel und ja, das ist nun mal das Bild, was am besten funktioniert. Und das Schlimme ist, der Typ weiß natürlich genau, er hat eine gute Antenne, was kann ich als nächstes machen? Also er macht so ein Escalator Pitching. Also er weiß genau, der nächste Chat, da muss ich wieder nachliefern. Also der Schmusebär kommt besser an als der Rambo. Also ja, er weiß, ja. Der ist wie so ein Schachspieler, je nachdem wohin die Frau gegenüber die nächste Figur schiebt, da legt er nach. Und da ist er halt eben gewissenlos und hochmanipulativ. Also wer auf der anderen Seite glaubt, dass diese Gedichte von ihm sind, wer glaubt, dass er die wirklich gelesen hat oder dass er die wirklich auch so spürt, wie sie wirken sollen, der muss schon sehr vertrauensselig sein.
Ja, also sie schicken sich romantische Nachrichten und Christoph gewinnt auch schnell Ronjas Vertrauen und naja, das ist aber was ja ganz oft da passiert, ne? Manchmal ist es ja auch einfacher, romantische Gefühle aufzubauen, wenn man niemanden genau gegenüber hat jetzt, ne? Also dieses Schreiben im Internet, also das funktioniert schon ganz gut und sie fühlt sich immer mehr natürlich von ihm angezogen, ne? Er ist sehr charmant mit seinen Texten, er umgarnt sie, wickelt sie um Finger, spielt ihr komplett was anderes vor, ist aber eigentlich ein ganz menschenverachtender, brutaler Mann.
Ja, er spielt halt mit seinen Opfern. Er weiß, wie es funktioniert und er ist skrupellos. Das heißt, er weiß, dass wenn er schon ganz früh sich zeigen würde, dass er damit nicht gewinnen kann. Ich glaube, dieses System funktioniert deshalb, weil man sich am Anfang nicht sieht, weil man eine hohe Erwartung aufbaut über Worte, über Komplimente, weil man genau weiß, in dem Moment, wo man sozusagen sich angesichtig wird, da muss die Latte sehr hochgelegt worden sein. Da muss man schon so weit sein, dass man plötzlich auch hinter Rambo 20 noch den Schmusebär sehen will, obwohl der beim besten Willen eigentlich nicht mehr erkennbar ist. Also ich glaube, das Gefährliche an diesem System ist, dass man erstmal über Worte, über Schmeichelei, über Sehnsucht und Fantasie arbeitet. Und dass in der Fantasie dann so eine Figur entsteht. Und diese Figur fängt man langsam an zu bewundern, vielleicht auch schon sich in diese Figur zu verlieben. Und dann ist der Boden bereitet erstmal für das nächste, für den nächsten Schritt. Also das machen die ganz, ganz bewusst. Ich glaube, das sind Typen, die genau wissen, wenn sie dir gegenüber sitzen würden, würdest du ihnen das am Anfang gar nicht glauben. Da würdest du sagen, Quatsch, ich suche mir einen anderen. Also brauchst du erstmal so eine, du musst erstmal die Erregungskurve nach oben fahren. Und wenn sie dann am richtigen Punkt da ist, dann schlägst du zu.
Ich finde es unglaublich grausam, mit den Gefühlen so zu spielen. Ne? Na gut, aber ja, und Christoph ist natürlich auch so, sie denkt schon an die große Liebe, aber er schreibt natürlich gleichzeitig noch anderen Frauen. Er ist nämlich nicht nur Rambo 20 und Schmusebär, er hat noch eine zweite Identität, Rosenboy.
Auch nicht schlecht, Rosenboy. Ja, so ein bisschen wie Loverboy. Also er sucht sich einfach irgendwie auch Begriffe aus, von denen er ausgeht, dass sie irgendwie mit ihm halt auch verbunden werden, dass das sozusagen irgendwie so seine Kennung ist, seine Marke ist, ja. Und aber er appelliert oftmals ja an so eine romantische Beziehung, der Rosenboy, der Schmusebär.
Ja, Rosen, der schenkt mir Rosen.
Ja, wo gibt's noch Männer, die Rosen schenken und die sich Rosenboy nennen, ja? Also die war schon, ja. Aber er ist natürlich, das ist ja nicht untypisch für solche Täter, sind meistens ja skrupellose, psychopathische Täter, die alle Mittel nutzen und skrupellos auch einsehen, um hochmanipulativ die Opfer dahin zu bringen, wo sie halt haben wollen. Er versteht es, die Opfer zu umgarnen. Und es sind ja auch oftmals durchaus wortgewandte Menschen, die sehr schnell im Kopf sind, weil sie sich nur auf diesen Kanal, nur auf diesem Kanal bewegen. Der macht ja nichts anderes. Ja? Der geht ja nicht sozusagen einem Beruf nach, sondern er geht nur seiner Obsession nach. Und diese Obsession ist dort an diesem PC zu sitzen und immer wieder sich neue Gedanken zu machen. Das macht ihn auch so perfekt, weil das Opfer ist zwar den ganzen Tag mit seiner Fantasie unterwegs, aber er ist den ganzen Tag mit ganz vielen wahrscheinlich online und schult insofern seine Fähigkeiten. Also wie so ein Zeitungsverkäufer an der Tür, ja, der halt eben in Sekundenschnelle irgendwo dir was zuwirft und weiß, da reagiert jemand drauf. Und insofern ist er dem Opfer immer mindestens 2 bis 5 Schritte voraus. Und wie gesagt, er geht damit um wie mit Legosteinen. Das passt dahin, das passt dahin, das passt dahin. Ja, das ist ja kein, und er weiß genau, wann er den nächsten Schachzug machen muss, wann er dem Opfer sozusagen das nächste Präsent vor die Füße legt. Aber es sind immer nur Köder. Das darf man nicht vergessen. Er legt einen Köder aus.
Ja, und bei der 26-jährigen Julia aus Stade funktioniert das ganz hervorragend als Rosenboy mit den Liebesgedichten. Die nämlich verabredet sich nach einem Tag schon mit ihm. Sie ist eine alleinerziehende Mutter, ist aber in einer festen Beziehung. Trotzdem zieht sie es immer wieder an den PC und sie verabreden sich zu einem Treffen.
Ja, man kann ja in festen Beziehungen leben und trotzdem natürlich dem Reiz des Etwas, na, nicht ganz verboten, ist ja legal, aber man kann ja sozusagen sich virtuell damit beschäftigen, dass man einfach mal sagt, okay, ich gehe da mal in diesen Chat, ist ja nett, Komplimente zu hören, vielleicht ist es halt, ihr Leben ist ja auch nicht schön, alleinerziehend und dann hat sie zwar einen festen Freund, aber das ist ja verführbar. Du gehst halt online und du musst dein Gesicht nicht zeigen, du musst dich nicht erstmal zu erkennen geben, aber auf der anderen Seite guckst du mal so, welche Blumen der liebe Gott auf die Wiese gesetzt hat und dann guckst du dir die an und auf einmal hast du da eine wunderbare Blume, von der du nicht weißt, dass es eigentlich der Stinkmorschel ist. Und der ist aber unterwegs. Und du gehst dann wirklich im Netz, jemanden ins Netz.
Ja, tatsächlich, ja.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Und natürlich sagt das auch etwas über sie aus, dass sie offenbar das braucht, das Kompliment, eine Ansprache oder sowas, weil die sonst so selten geworden ist in diesem Leben. Oder weil es so ein Stück weit so ist, dass wir der virtuellen Ansprache mehr glauben als der persönlichen.
Ja.
Um die Ecke, ja, weil das denkt man, oh, hey, das ist ja, guck mal, das ist so unmittelbar, ich schreibe was und da kommt was zurück, sofort, ja. Und das hat was Faszinierendes, Ja, weil es anders als im richtigen Leben ist, wo man vielleicht erstmal Stunden auf eine Antwort warten muss, dann schreibt man wieder was, dann kommt wieder was und so weiter.
Das ist ja, ich habe auch gelesen, dass gerade bei diesen Love-Scammern ist es ganz, ganz wichtig, dass die immer sofort antworten. Ne? Also die Antwort muss immer
die treiben dich vor sich her.
Weil dann denkst du auch, oh, der denkt immer an mich, der schaut auf sein Handy und so.
Wie lange lässt du mich warten? Und damit taktet er dich. Das ist ja der Beginn einer Gehirnwäsche, dass du immer wieder die Leute vor dir her treibst. Du lässt sie ja gar nicht ins Denken kommen. Und du kanalisierst, du schattest sie auch ab von allen anderen, sondern die gehen immer sozusagen in diesen Tunnel hinein, weil es da schön ist. Und der will ja nicht, dass du Zeit hast. Der will ja auch gar nicht, dass du anfängst, mal drüber nachzudenken, was, hey, wenn der dauernd online ist, da kann der ja sonst keinen vernünftigen Beruf machen oder sonst was, weil du denkst, der denkt an dich. Das ist ja, du wirst einfach getrieben und das ist Teil eines perfiden Plans, den man auch Gehirnwäsche nennt, weil dich sozusagen so am PC oder am Handy zu fixieren, dass du die Welt drumherum vergisst und nur noch auf diesem Kanal empfängst und sendest. Und das ist Gehirnwäsche. Und das funktioniert manchmal gut und manchmal sehr gut. Und bei denen ist es halt so, dass die sich schon nach kurzer Zeit so verzaubert fühlt von unserem Rosenboy, dass sie sich mit ihm trifft.
Ja, und es ist auch nicht so wie bei den meisten Betrügern im Internet, er will kein Geld, sondern was anderes. Denkst du denn, also hat er das geplant? Also er wird sie, das können wir ja schon mal sagen, er wird sie umbringen bei diesem Treffen. Ist das Chatten irgendwie ein Vorspiel gewesen?
Also ich glaube,
weil es war ja nicht jetzt ganz spontan.
Also sag mal so, das, was er macht, ist absolut zielgerichtet. Es ist jemand, der weiß, was er da tut. Und es ist auch für ihn, das Vorspiel ist ja eine Art Machtdemonstration. Er treibt das Opfer an, er versorgt es mit immer wieder neuen Komplimenten, er setzt ihnen Illusionen in den Kopf, bereitet ein Bild von sich vor. Gut, das tun wahrscheinlich die meisten, die da unterwegs sind, aber er hat noch eine andere Absicht dabei. Für ihn ist das Ganze verbunden mit Macht. Macht haben über jemand anderen. Ja, und das ist das Vorspiel einer anstehenden Machtdemonstration. Und das ist das Größte, glaube ich, für ihn. Das ist Teil seines Konzeptes der Selbstbefriedigung und seiner Lustbefriedigung. Und das macht ihn so gefährlich, weil das ist nicht nur, dass er lügt und riskiert, dass ihm jemand beim Treffen sagt, entschuldige mal, wie siehst du aus, Rambo 20, von wegen, du bist Zwerg 5, ja? Sondern, nein, das ist für ihn genau das, das vorzubereiten, zu checken, wie weit habe ich sie? Und dann, je nachdem, bei der einen dauert es einen Tag, bei der anderen wird es vielleicht Wochen dauern oder gar nicht funktionieren. Aber er weiß genau, wann der Trigger. Er braucht den Trigger, der ihn losmarschieren lässt. Und dann weiß er, er hat ein Opfer gefunden. Er hat keine gleichwertige Partnerin, die ihm was entgegenzusetzen hat, sondern er hat ein willfähriges, ahnungsloses Opfer gefunden. Und es kann nur ein Opfer sein, weil wenn du die Nummer überzogen hast, und beim ersten Treffen vergegenwärtigen muss, dass jemand quasi nicht mehr auf die Fassade reinfällt, sondern enttäuscht sich abwendet, ne, dann geht er da nicht hin, sondern er weiß, sie ist jetzt soweit, vertrauensselig, verliebt, betört, arglos. Und vor allen Dingen nicht mehr vorsichtig, also arglos.
Ja. Dann auch, sie verabreden sich zum Picknick. Er macht ein Picknick für sie. Das ist ja auch schon wieder sowas, ne?
Na gut, das Picknick ist natürlich, ja, welcher Mann macht noch ein Picknick, aber auf der anderen Seite, das Picknick hat natürlich den riesigen Vorteil, das Picknick macht man ja meistens eigentlich macht man das Picknick irgendwo, wo man so ein bisschen ungestört ist. Das heißt aber auch, man ist weg Und der Fern ist weg. Man ist nicht in den Augen der Öffentlichkeit. Das ist kein Café. Das ist kein Platz irgendwo auf dem öffentlichen Platz. Und ein Picknick ist ja was Verträumtes, Romantisches.
Total.
An einem einsamen See, an irgendeiner Waldlichtung, wo Rehe vorbeigucken und Bambi mal Hallo sagt und so weiter und so fort.
Dann isst man Erdbeeren und trinkt
Champagner. Und dann, genau, isst Erdbeeren und trinkt Champagner und streichelt sich. Und ja, und betrachtet Blumen. Und das Ganze ist gefährlich, weil das, wenn das erste Treffen bereits unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet, dann sollte, glaube ich, die Lampe angehen.
Ja, aber, sollte man nie machen. Ne?
Aber er ist halt der Rosenboy lädt natürlich irgendwo ins Grüne ein. Das ist ja, ja, er ist ja Florist eigentlich. Und das ist natürlich, glaube ich, für jeder Mensch, der sollte sich überlegen, wo sollte das erste Treffen stattfinden. Wo sollte das stattfinden? Und die sind halt ahnungslos. Das kann er, das kriegt er auch geschafft. Er hält das Opfer unwissend. Und irgendwo sagt er sich wahrscheinlich auch, die ist doch selbst schuld. Mein Gott, die ist so arglos, die ist so dämlich. Ja. Weil er kann das ja nicht, er weiß, dass er lügt. Alles, was er da produziert, er ist manipulativ. Das zeugt ja auch von einer Respektlosigkeit vor den Frauen, die auf der anderen Seite des Kabels sozusagen im Netz unterwegs sind. Das hat ja ein Frauenbild, was er da.
Ja.
Ja, er hat ein bestimmtes Frauenbild. Er sagt, Frauen fallen auf den, ich sag mal in seinen Worten, er glaubt es ja nicht. Das ist ja Mittel zum Zweck. So, das heißt, sie sind von Anfang an, wenn sie nicht schreiend davonlaufen oder sowas, sind sie schon das Opfer. Das ist klar. Für ihn sind es schon die Opfer. Die werden diese Begegnung halt nicht überleben. Weil das die Illusion, den Vorhang aufmachen und sehen hinter dieser Maske von Rambo und von Schmusebär und von Rosenbengel, sehen irgendwann mal die Maske des hilfsarbeitenden, psychopathischen, mit wenig Selbstbewusstsein und mit Manipulationsgier ausgezeichnete Fratze, die sich ja dahinter verbirgt. Das kann er gar nicht zulassen, dass diesen Moment, wo die Frauen die Fratze hinter der Maske erkennen, das werden sie nicht überleben.
Ja, das romantische Picknick gipfelt in einer entsetzlichen Gewalttat, denn er erwürgt Julia. Wochen später findet ein Bauer die Leiche von ihr. Es ist natürlich Sommer gewesen, heiß, ist völlig verwest. Deswegen weiß man nicht so genau, was passiert ist tatsächlich, also er sagt später, es sei zu einem Streit gekommen und dann habe er sie nur gewürgt und dann sei sie leblos zusammengebrochen. Aber so kann das nicht ganz gewesen sein, weil nämlich auch es muss Blut geflossen sein, weil man später auf seinem Schuh auch später Blut von Julia finden wird. Also, aber wie gesagt, durch diese Verwesung weiß man nicht genau, wie sich diese Tat abgespielt hat. Da können wir nur mutmaßen.
Na gut, beim Würgen alleine fließt kein Blut, sondern ja, da muss eben mehr passiert sein. Und das kann man ihm halt eben nicht später nicht nachweisen. Das ist das Problem. Aber Fakt ist, er tötet diese Frau. Und das war, wenn man überlegt, wie lange es gedauert hat, es hat einen Tag gebraucht, um sich zu verabreden, dann hat man sich verabredet und bereits die erste Verabredung überlebt das Opfer nicht. Da kann man sich vorstellen, welche Energie dahinter steckte, was in seinem Hirn an Bildern sozusagen, an einer Überintensität an Bildern war, die Erwartung, die er hatte. Und entweder hat das Opfer dem nicht genügt oder er hat von Anfang an, und das behaupte ich, von Anfang an gehörte das Würgen und das Töten auch zu seinem festen Plan. Das war kein Unfall, das war nicht die Julia, die gesagt hat, mein Gott, für Rambo 20 und Rosenboy siehst du aber scheiße aus und, ja, und bist auch nicht so romantisch, sondern für ihn war das Chatten, das Auswahl, die Auswahl eines willfährigen, arglosen Opfers und das Töten und gerade das Würgen ist eine sehr persönliche Geschichte. Das dauert eine Weile. Dieses Würgen ist das, was ihn geil macht. Und das Töten ist das, was er will.
Ja, und was glaubst du, macht er danach?
Er macht weiter.
Ja, genau. Er geht nämlich nach Hause, nachdem er eine Frau mit seinen eigenen Händen getötet hat, geht er nach Hause, setzt sich an den PC und schreibt seinen Internetbekanntschaften, unter anderem auch Ronja. Die Ronja wartet nämlich schon sehnsüchtig auf seine nächste Nachricht. Und auch sie versucht er jetzt zu einem persönlichen Treffen zu überreden.
Ja gut, er hat Blut geleckt. Also wenn Julia denn überhaupt sein erstes Opfer gewesen ist und es nicht noch davor andere gegeben hat, aber das ist spekulativ. Aber Fakt ist, er ist jetzt getrieben. Er hat gemordet und er geht nach Hause und plant sozusagen die nächste Tat. Er chattet jetzt mit Ronja, weil die wartet auf ihren Schmusebär. Und er wird zwar später irgendwo sagen, der Tod von Julia, seinem ersten Opfer, das war ein Versehen. Das war sozusagen.
Ja, aber ein Versehen, etwas. Da würde man irgendwie zur Polizei gehen. Nein, aber oder er geschockt
ja,
sein.
Er ist
oder
ja nicht
so,
geschockt,
ne?
Er geht ja nach Hause und setzt ja sich sofort hin und in der Erregung, die ihn noch befällt, er hat gerade gemordet. Und dann geht er hin und sagt, okay, mit dieser, sag ich mal, mit noch voll im Zustand der auch, glaube ich, sexuellen Erregung, weil es kann ja nur eine sexuelle Erregung gewesen sein, geht er hin und schreibt jetzt sozusagen bereits mit dem nächsten Opfer. Und er hat es eilig, er hat es eilig.
Ja, er kann es gar nicht erwarten,
er kann es gar nicht erwartet und er muss die nächste sehen und er hat Blut geleckt und er hat gemerkt, dass es einfach ist und er hat auch vor allem gemerkt, dass es ihm leicht fällt zu töten und das nächste Mal hat es, also jetzt ist er getrieben. Und das ist ja bei vielen Tätern so, dass sie nach dem ersten Mal sie Blut geleckt haben, dann haben sie es eilig, weil diese Erregung immer wieder hochzuhalten ist hoch. Das ist sozusagen das Vorspiel, dauert lange, aber zwischen dem ersten und dem zweiten Akt, da hat man es ja manchmal irgendwie dann doch eilig. Und das hat er, und so geht's ihm. Und wahrscheinlich ist schon der Gedanke, dass er jetzt Ronja begegnet und was er dann mit ihr machen kann und wie er auch ihre Arglosigkeit noch auskosten und wie er seine Macht zelebrieren kann, das macht ihn geil.
Aber Ronja will sich nicht mit ihm treffen. Sie ist noch nicht dazu bereit. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie natürlich auch vielleicht denkt, mein Gott, das ist so ein ganz, ganz toller und wenn der mich dann sieht, vielleicht will er mich dann nicht. Ne? Also sie will das so ein bisschen rauszögern. Das Einzige, was sie macht, sie sagt, okay, wir können telefonieren. Und er ist natürlich auch beim Telefonieren schlau. Also er kann sie begeistern.
Na gut, sie geht, versucht erstmal so etwas sicherer zu sein. Du hast es ja gesagt, das ist ja immer so ein gegenseitiges jetzt Treffen, okay. Unsicherheiten, wie sehe ich aus, wie sieht denn der aus? Entspricht das den Erwartungen? Ist das deckungsgleich mit der Fantasie, die ich da jetzt aufgebaut habe?
Ja, kann ich mir vorstellen.
Das Bild, was ich von mir abgegeben habe, das Bild, was er von sich abgegeben hat. Passt das irgendwie? Aber sie setzt erstmal ein bisschen, geht sie auf Nummer sicher und sagt, okay, telefonieren, dann ist er noch weiter weg. Ja?
Ja.
Will erstmal die Stimme hören, will mal gucken, ob mich das vielleicht auch überzeugt. Das ist ja die nächste Form der Intimität. Neben dem virtuellen Auftritt mal sowas wie deine Stimme zu hören.
Surreal.
Passt denn die Stimme wenigstens zu dem Bild, was ich da im Kopf
habe? Kann er da auch so schöne Sachen sagen?
Und kann er damit auch überzeugen.
Ja.
Und da gelingt es ihm halt wieder, weil, wie gesagt, er ist halt eben nicht einer, der da sagt, oh Gott, jetzt muss ich mit dir reden. Ja, was vielen Männern ja die Stimme verschlägt sofort, sondern jetzt, er kann es, weil er ist getrieben, er will. Er will sie haben, er will sie sehen, er braucht dringend Nachschub, er braucht dringend das nächste Opfer. Und deshalb kann er singen. Ich sag jetzt mal, nicht wie ein Domsingknabe, das wäre jetzt doof, aber er kann. Er singt, er wirft alles, greift sozusagen in die Lyra und in die Gitarre und singt da seine Leier und es gelingt ihm.
Ja, das ist ja auch eine Macht für ihn, ne? Wenn er sie jetzt auch nochmal mit seiner Stimme und jetzt ist sie auch noch realer und näher. und er kann sie.
Ja, er säuselt ihr quasi ins Ohr, und das ist, vielleicht ist das ja letztendlich, es ist das Glück für ihn und Unglück für Ronja, dass sie sich auch von seiner Stimme und dem, was er sagt und wie er es sagt, halt eben überzeugen lässt. Aber ich sag, der Boden ist ja fruchtbar, der Boden ist vorbereitet, ja, und jetzt kommt dann noch die Stimme und die verlangt nach Ronja. Ich will dich sehen. Hör zu, ich will dich sehen. Nicht morgen, nicht in 4 Wochen oder irgendwann mal. Jetzt gut mit chatten. Ich will dich sehen. Ich muss dich sehen. Komm. Und das klappt.
Ja, sie verabreden sich zu einem ersten Date, und Christoph sagt also, er kommt sie besuchen und er will auch bei ihr übernachten. Was man auch nicht machen sollte, ne, beim ersten Date mit einem Unbekannten. Ronja kommt aber noch nicht mal in dem Sinn, dass sich die beiden gar nicht verstehen könnten oder dass sie dann den an der Backe hat und nicht mehr loskriegt. Sie ist sich also sicher, das wird wunderschön, und endlich wird sie hier den Mann ihres Lebens, den romantischen Schmusebär aus dem Internet treffen. Also beide haben ganz genaue Erwartungen an dieses Date, aber die sind natürlich ganz unterschiedlich.
Na gut, aber er, selbst bei diesem Treffen gelingt es ihm ja, die Fassade weiter noch, sag ich mal, zumindest aufrecht zu halten oder zumindest zu bedienen. Aber natürlich, jetzt, was ist passiert? Am Anfang erstmal, er kommt ja immer näher. Am Anfang ist es nur virtuell, dann ist es die Stimme und dann ist er da. Aber alles greift ins Nächste, es ist wie ein Zahnrad, und er funktioniert wirklich mit der Präzision einer Guillotine, die hochgespannt wird, die höher gezogen wird, ja, und die darauf wartet, dass sie fällt. Und genau das ist ja das Phänomen, dass man sich so dass diese Täter so verstehen, sich in das Gehirn ihrer Opfer einzunisten, dass die wirklich glauben, dass das genau das ist, was sie wollen, sich mit ihm treffen, dass sie ihn zu Hause auch treffen wollen, dass das besonders schön wird, weil es intimer ist. Die sind, wie gesagt, sie spielen an allen wichtigen Knöpfen und die können halt eben alle Tasten anschlagen. Und das ist auch dieses sofortige Erzeugen einer höchsten Intimität, die eigentlich es gar nicht zulässt, dass man sich im öffentlichen Raum trifft. Nein, da waren wir ja auch doch die ganze Zeit. Wir waren doch im Netz unterwegs.
Ja, vor allem hat man sich ja dann schon so oft geschrieben, wie sehr man sich liebt. Da kann man nicht wieder anfangen.
Ich kann doch nicht anfangen und sagen, wir treffen uns als erstes irgendwie auf der Bundesstraße an der Kreuzung und gucken uns mal aus 2 verschiedenen Autos gegenseitig in die Augen und guck mal, wer du bist. Sondern man will diese Nähe, man brennt füreinander. Und das macht es dem Opfer so schwer zu sagen, hey, Moment, Entschuldigung, mal, cool down, ja, Rosenboy. Nein, sondern Rosenboy steht in Flammen und da kannst du nicht hingehen und mit dem Feuerlöcher kommen, sondern da willst du das bedienen. Und sie wissen genau, du bist so weit. Und in dem Moment, wo sie einwilligt, natürlich, du kannst zu mir kommen, nach Hause kommen, natürlich schläfst du bei mir, mit mir. In dem Moment ist für ihn so, bricht sozusagen in ihm schon, da ist schon, brennt in ihm etwas, aber es ist alles andere als Liebe.
Ja, also er schafft es am Anfang auch noch, diese Fassade des Rosenboys aufrechtzuerhalten. Ronja hat ihn vom Bahnhof abgeholt, zu Hause machen sie sich's gemütlich. Gegen 8 Uhr abends holt Ronja noch schnell Zigaretten. Da wird sie das letzte Mal lebend gesehen. Zurück in ihrer Wohnung schlafen sie miteinander. Was ja auch Machtausübung ist, ne? Wenn er jetzt, wenn er weiß, er wird sie umbringen, aber vorher hat er noch Sex mit ihr, ohne dass das Opfer etwas davon weiß, was ihm zustoßen will. Das ist ja auch, sich ja unheimlich viel im Kopf des Täters ab, ne?
Nur für den Täter ist das eine durchgehende, selbstbefriedigende Machtdemonstration. Er ist der Einzige, der sozusagen weiß, wie es weitergehen wird. Die Arglosigkeit macht ihn heiß. Das, klar, es funktioniert ja auch nicht anders. Sonst würde das Opfer ja schreien von dannen laufen. Nein, er weiß, wie es als nächstes kommt. Er hat gemordet. Er kennt seinen Teufel. Er kennt die Dämonen in sich. Und er weiß, dass die lauter werden und die ihm sagen, hey, Liebe willst du ja nicht. Zärtlichkeit, okay, nimm sie dir. Aber zu wissen, was er als nächstes machen wird mit diesem Opfer, das ist das, was es ihm überhaupt möglich macht, dass alle diese ganzen Sachen vorweg zu machen, diese ganze Zärtlichkeit vorzutäuschen und so weiter. Das ist ja, er weiß, wie es enden wird. Und das macht ihn unendlich. Er ist ein selbstgefälliger, narzisstischer, psychopathischer Täter, ja, der einfach skrupellos sozusagen, er zieht den Film durch, das Opfer weiß es nicht, aber das macht ihn geil. Das macht ihn
erstmal. Ja, geil. Also sie bereitet ihm schöne Stunden in ihrer Wohnung, in ihrem Bett, ohne zu ahnen, dass genau dieser Mann ihr später Todesschmerzen zufügen will. Also das ist ein ganz perverses Spiel, ne?
Ja klar, er schläft mit ihr, das ist Macht, er hat sie dahin gebracht, sich sozusagen innerhalb von kurzer Zeit, jetzt ist er da und sie will ihn und sie tut alles, um ihm das zu demonstrieren. Ja, sie geht mit ihm ins Bett, sie macht es ihm schön und sie verwöhnt ihn auch sexuell und das ganz freiwillig in ihrer Wohnung, in ihrem Bett. Also, was kann es Schöneres geben? Hallo, er weiß, alles, was sie tut, zeigt ihm, ich bin perfekt, ich hab's drauf, ich kann's. Ja, und während sie ihm es schön macht, läuft in seinem Kopf der Film, okay, als nächstes bist du dran, als nächstes bringe ich dich um. Und während sie sozusagen noch Zärtlichkeiten ihm gibt, ist in seinem Kopf nur die Frage, wann? Mach richtig kalt.
Ja, es wird 0.30 Uhr sein, dieser Moment. Da gehen Christoph und Ronja nämlich spazieren, was sie nicht ahnt. Er hat ein Messer eingesteckt. Man nimmt an, dass es aus ihrer Küche sogar war. Und dann passiert es auf einem Feldweg, sticht er unvermittelt auf sie ein. Von hinten versetzt der Ronja 12 Stiche und 14 weitere in den Brustbereich.
Das sagt alles. Ich meine, 12 Stiche, 14 Stiche sind 26 Stiche. Also auch eine Form des Tötens, des Mordens. Das ist ja nicht mehr Töten, das ist Morden. Die zeigt, dass er einen absoluten Vernichtungswillen hat und das ist das Töten, das Verletzen, das Umbringen an sich ist, was ihn geil macht. Das ist das, was ihn eigentlich antreibt. Alles andere ist ein sich steigerndes Vorspiel, aber jetzt kommt er zum Höhepunkt. Das ist sein Höhepunkt. Das Abstechen, das ist ja hinrichten, das ist ja nur noch massakrieren im Endeffekt. Und übertöten. Und das ist immer eigentlich etwas von Beziehung, aber er hat ja keine Beziehung, sondern deshalb ist das Töten für ihn das, was er von Anfang an vorhatte. Und natürlich der Angriff unerwartet, da geht jemand nach Liebesspiel und nachdem man miteinander geschlafen hat, geht man nochmal spazieren, um mal Luft zu holen, mal rauszukommen, sich wieder fit zu machen für den nächsten Liebesakt. Und der findet dann aber irgendwo plötzlich statt, während du arglos vor diesem Kerl hergehst, nimmt er das Messer, was er aus deiner Wohnung mitgebracht hat, und sticht auf dich ein, weil jetzt will er zum Höhepunkt kommen, weil er will keine Zärtlichkeit mehr. Er will sozusagen, er ist an dem Punkt, wo er sich das holt, was er von Anfang an wollte, nämlich umbringen, töten, vernichten, Hass, Wut, Gewalt, Selbstbefriedigung.
Man weiß auch von der Rechtsmedizin, dass ein Teil dieser 26 Stiche hat er ihr zugefügt, als sie bereits leblos am Boden lag. Und er hat außerdem ein Kreuz in die Leiche geritzt mit diesem Messer. Also er hat sich dann auch Zeit genommen.
Ja gut, er hat auch noch im Endeffekt sozusagen der Leiche sein Siegel, sein Zeichen aufgedrückt. Ja, so, was ist denn das Kreuz? Fertig. Nächste, ab. Ich mache ein Kreuz dahinter, heißt ja, okay, beendet. Neues Spiel, neues Glück. Ja, das ist das. Und ich bin fertig mit dir, heißt das auch. Das ist ja kein religiöses Symbol, was er da verwendet, weit ja. gefehlt, sondern er hätte auch einen Haken dran machen können, so wie man auf einer Tabelle etwas abhakt oder ankreuzt. So ungefähr muss man das verstehen. Also die nächste bitte, heißt das eigentlich.
Ja, danach kehrt er in ihre Wohnung zurück. Er stiehlt ihren PC und ihre Playstation. Wahrscheinlich ein Versuch, die Tat zu vertuschen. Und auch nur einen Tag später wird die Leiche gefunden. Ein Feuerwehrmann ist mit dem Fahrrad auf dem Weg zur Arbeit und macht mitten auf einer Wiese eine schockierende Entdeckung, nämlich die tote Ronja. Die Polizei untersucht die unbekannte Frauenleiche, vor allem die Bekleidung und die Schmuckstücke. Und über den Ehering finden sie dann heraus, wer die Frau ist, über das Standesamt. Und es ist Ronja, die ist auch bereits schon als vermisst gemeldet. Die Beamten gehen in ihre Wohnung und stellen fest, dass PC und PlayStation fehlen. Außerdem finden sie Spermaspuren und einen Fingerabdruck vom Täter.
Gut. Ganz so klug ist er halt nicht. Das ist das Problem. Wenn man mit dem Opfer vorweg schläft, hinterlässt man schon mal Spermaspuren und Fingerabdrücke in der Wohnung auch. Bei dem ersten Opfer, da war er so klug, dass er sich sozusagen so Picknick im Freien verabredet hat, wo keine Spuren mehr nachweisbar waren. Aber diesmal hat es eilig gehabt. Er war getrieben von seinen Instinkten und von der Lust am Morden. Und deshalb ist er unvorsichtig geworden. Er hat das Spiel auch schon ein bisschen überreizt, glaube ich. Das hat ihn unvorsichtig werden lassen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Zeichen dafür, dass er diese Tat nicht bis in alles, in jedes Detail planen konnte. Er war wahrscheinlich auch zu sehr getrieben. Sonst hätte er versucht, DNA-Spuren zu vermeiden oder alles zu entfernen. Auf der anderen Seite nimmt er den PC mit und die Playstation, um also eventuelle Chatverläufe oder so was zu vernichten, wie auch immer. Das ist schon auch ein Symbol. Man muss überlegen, er wählt das, was ihn, ich meine, seine Spermaspuren und seine Fingerabdrücke überführen ihn ja. Aber er ist ja noch nicht katalogisiert. Das ist ja kein Täter, der schon in der DNA-Datenbank als Verbrecher gelistet wäre oder dessen Fingerabdrücke schon in der Datei ist. Das ist ja nicht weiter schlimm. Aber er will das mitnehmen, was ihn persönlich möglicherweise über IP oder Adresse oder sowas, wo man ihn ermitteln konnte. Also er nimmt das mit, das Beweismittel schlechthin nimmt er mit. PC und die Playstation, weil manche, das muss man glaube ich erklären, halt die Verläufe auch über die Playstation oder sowas aufzeichnen oder dokumentieren können. Und das nimmt er mit. Und insofern für seine Verhältnisse geht er schon schlau vor, weil er weiß, auch meine DNA oder meine Fingerprints sind in keiner Datei. Insofern, for what?
Glücklicherweise, muss man sagen, hat Ronja aber erzählt, dass sie sich mit einem Mann aus dem Internet treffen wird und die sie in einem Chatroom kennengelernt hat und die sich Rambo 20 nennt. Das hat sie Gott sei Dank gewusst. Sie wissen allerdings nicht, wer sich dahinter verbirgt. Aber die Ermittler sind da natürlich auch schlau und melden sich selbst in der Flirtbörse an, finden Rambo 20 und können ihn über die IP-Adresse ausfindig machen. Während er schon wieder neue Nachrichten an potenzielle zukünftige Opfer schreibt, wird er festgenommen. Bei der Festnahme muss er seine Kleidung ablegen Und er trägt die Schuhe, die er auch anhatte, als er sein erstes Opfer, die Julia, getötet hat. Und an diesen Schuhen befinden sich Blutspritzer. Das kommt natürlich ins Labor. Und stellt sich heraus, dass es Julias Blut ist. Und da muss er natürlich auch die erste Tat schon mal gestehen. Also zumindest, dass er sie getroffen hat und dass er sie gewürgt hat. Ist ja auch krass, da hat er die ganze Zeit ist er mit denselben Schuhen rumgelaufen, wo das Blut dran war. Das war ihm.
Ja, wenn man es positiv für ihn bewerten möchte, würde man sagen, okay, er hat nicht dran gedacht, er hat es nicht geahnt. Insofern war es ein Glück für die Ermittler. Die zweite Alternative, es war ihm egal, er hat nicht damit gerechnet oder er hat sogar ein Stück weit als das war sozusagen sein Jagdoutfit, mit dem er immer unterwegs ist. Der sportliche Schuh, der freundliche Rambo, es war ihm egal. Ich glaube, es war ihm egal, weil es ein Typ ist, der schon in der Aufeinanderfolge der Taten schon beweist, dass er also doch ein eiskalter psychopathischer Täter ist, aber auch jemand, der von seinen Trieben absolut anders, also ein Triebtäter. Im wahrsten Sinne des Wortes, der sich nicht mehr die Zeit nimmt, irgendwie große, er plant kaum mehr.
Aber vielleicht hat es ihn auch angemacht, dass er dieses Blut dann ja auch immer noch sieht, wenn er einmal zum Boden guckt. Also dass es so eine Art Trophäe ist.
Ja, ist mal denkbar, ist auch für so einen Menschen denkbar, dass er das Gefühl hat, okay, das ist sozusagen das Outfit, das ich zum Töten trage. So glaube ich das eher. Aber vielleicht macht sie noch an, auch das ist nicht ausgeschlossen. Auf jeden Fall muss er irgendwann mal zugeben, dass er Julia gewürgt hat. Natürlich bagatellisiert er, natürlich erzählt er nicht, wie dann letztendlich die Blutspuren an seine Schuhe gekommen sind. Weil er hat sie ja im Streit erwürgt. Das war quasi ein Unfall. Kann ja mal passieren. Ja, ja. Ja, genau. Wenn man Leute trifft, die man vorher noch nie gesehen hat. Kann man sich ja schon mal vertun und streiten oder sonst was. Ja, nachvollziehbar. Ja,
die war wahrscheinlich ganz böse und er musste sich wehren.
Ja, genau. Hat wahrscheinlich gesagt, von wegen Rambo, nee, oder so. Egal, er hat sich gewehrt. Und gut, bei Ronja hat er das ja ähnlich versucht. Also die Tat hat er versucht, auch der Polizei so zu erklären, dass er sagt, das sei eine Tat im Affekt gewesen. Ronja habe von ihm 500 Euro gewollt, sonst würde sie ihn wegen Vergewaltigung anzeigen. Und dann plötzlich habe er die Augen Jesu gesehen. Und er habe seine Hand geführt, als er 26 Mal in Ronjas Körper einstach. Boah, jetzt rührt er die ganz große Glocke. Jetzt schlägt er sozusagen das ganz, jetzt spielt er die ganz große Orgel, um das mal so zu sagen. Ich glaube.
Also er versucht ja wahrscheinlich schuldunfähig zu sein.
Er versucht jetzt ein bisschen den Spinnerten zu geben. Genau. Er versucht ein bisschen auf, eine Stimme hat es mir gesagt. Genau. Imperative Stimmen. Also das deutet so hin, dass er sagt, oh, damit könnte ich als Psychotiker oder Schizophrener schuldunfähig werden.
Und in der
werden.
Psychiatrie ist es ja schöner als im Gefängnis.
Hat er sich so gedacht wahrscheinlich, aber auch das ist ja sehr durchsichtig, dieses Manöver. Und vielleicht hat er sich vorweg als jemand eher gesehen, der wie auf einem Kreuzzug unterwegs ist. Ich glaube, das ist das naheliegende Motiv, also wie einer, der loszieht, weil er ja für seine Mission in einer Mission unterwegs ist. Und seine Mission ist im Endeffekt das Töten. Und das hat kein religiöses Motiv. Aber ich glaube, das Gericht ist auch auf diese Nummer nicht reingefallen. Und zum anderen
das wäre auch ein bisschen sehr einfach gewesen. Ne? Also es ist aber unglaublich, er hat zwei Frauen in nur 12 Tagen umgebracht. Ne? Na gut, also bei Ronja, das musste er dann zugeben ja eben auch.
Ja, aber gut, sie haben gesehen, dann anschließend die Polizei hat herausgefunden, dass er in wenigen Monaten mit 300 Frauen im Internet Kontakt hatte, also die kennengelernt hatte und jede zweite hatte er persönlich getroffen.
Der muss unheimlich viel Zeit gehabt haben.
Nein, wir wissen, diese Täter, die so getrieben sind, sind wahnsinnig umtriebig. Sie investieren den ganzen Tag, zur Not 24 Stunden. Sie bewegen sich, sie fahren überall hin. Also es sind wirklich im wahrsten Sinne des Wortes umtriebige, triebgestörte, vom Trieben angeleitete Menschen. Und die ja vom hohen Erregungsniveau unterwegs sind. Die sind unterwegs wie auf Speed sozusagen. Und ihr Speed ist ihre Fantasie. Das, was sie jetzt antreibt, das ist wie Speed. Das hält sie wach. Das treibt sie um. Und deshalb schaffen die ein wahnsinniges Pensum. Also mit 300 Frauen im Internet immer wieder zu chatten und sich mit der Hälfte davon zu treffen, das ist eine Nummer in wenigen Monaten. Also das zeigt, welches explosible Paket dahinter gesteckt hat. Und letztendlich kann man von Glück sagen, dass er gefasst wurde, weil ich denke, ich bin nicht der Einzige, der glaubt, dass es gerade noch rechtzeitig gelungen ist, einen Serientäter zur Strecke zu bringen, weil dass er nach dem Mord an Ronja aufgehört hätte, das halte ich für ziemlich unwahrscheinlich. Er war auf einem tödlichen Weg unterwegs. Also es hätte noch mehr Frauen das Leben gekostet. Und
ja, er wird wegen Mord an Ronja verurteilt. Im Fall Julia kann der Richter ihn nur wegen Körperverletzung bestrafen, weil man die Todesursache eben nicht mehr feststellen kann. Auch eine Tatwaffe wurde nie gefunden, aber trotzdem hat er also eine lebenslange Haftstrafe bekommen.
Na ja, gut, das Paket reicht ja aus, also er hat auch mehr als lebenslang, geht ja nicht, und insofern hat er das bekommen, was er verdient hat. Und ich glaube, das ist auch eine Persönlichkeitsstörung, die länger als ein Leben braucht, um sie vielleicht mal mit Aussicht zu behandeln. Insofern ist er jetzt da, wo er ist, gut aufgehoben.
Der hat am Tag seiner Festnahme die nächste Verabredung organisiert, wieder mit einer Frau aus dem Internet.
Ja, ich habe ja gesagt, Sina, ich glaube, es ist jemand, der hätte sicher weiter gemordet. Und die Frequenz war ja schon beängstigend, muss man sagen. Und also, der hat ja keine Pause gemacht, ganz im Gegenteil.
Ja, 12 Tage.
In 12 Tagen zwei Frauen umgebracht und schon wieder die nächste Verabredung. Ich glaube, er hat auf ganz bestimmte Signale gewartet. Er hat ja nicht jede Frau, mit der er sich getroffen hat, umgebracht vorweg, aber dann irgendwann mal so war die Lunte angezündet und dann brennt sie ab wie bei einer Dynamitstange. Und so muss man sich diese Person vorstellen. Und man kann nur von Glück reden, dass wenigstens eine ganze Reihe von Frauen verschont geblieben sind, weil diese beiden Taten halt eben doch dann entdeckt wurden, weil er doch dann Fehler gemacht hat oder weil die Polizei so clever war, was auch immer. Und es gibt bestimmte Konsequenzen, die man aus diesem Fall sicherlich halt eben auch ziehen muss. Jeder, der heute unterwegs ist im Internet, irgendwo auf Datingportalen, wie auch immer sie heißen mag, wenn man sich dort begegnet, dass man sagt, okay, sei vorsichtig, warte ab, weil der ein oder andere psychopathische Täter mit Tötungsfantasien und mit Mordgelüsten befindet sich auch unter deinen Verehrern. Ob sie sich nur Rambo, Rosenboy oder Schmusebär nennen. Whatever. Misstraue jedenfalls, solange du es kannst, und versuch bis zum Ende deinen klaren Verstand halbwegs zu bewahren. Triff dich erstmal in der Öffentlichkeit mit jemandem, guck dir jemanden an und lass dich nicht treiben, weil wer dich antreibt, hat's eilig oder wird von seinen Trieben angetrieben, und das hat damit dir nichts zu tun.